Schönen guten Abend, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Schön, dass ihr gekommen seid und vielen Dank für eure Fragen. Ich möchte zunächst einmal auf das Thema Angst eingehen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, was uns gerade die letzten Jahre sehr beschäftigt hat. Wir haben die Corona-Krise durchgemacht. Manche können sich noch erinnern, hat viel Angst gemacht, wir haben viel Angst erlebt. Seit über einem Jahr ist Krieg in der Ukraine. Auch das macht auf verschiedenen Ebenen Angst. Und dann haben wir noch das ganz große Thema Klimawandel, Erderwärmung. Ja, schon länger und das werden wir wohl auch noch länger haben. Doch das macht viel Angst. Angst deswegen, weil wir einfach nicht wissen, was die Zukunft bringt. Sicherlich gibt es viele Prognosen, aber wir wissen ja, dass Prognosen nicht unbedingt zutreffen müssen. Und so leben wir eben mit einer großen Unsicherheit und Unklarheit, was uns die Zukunft bringen wird, welche Aufgaben, welche Schwierigkeiten sie uns stellen wird. Darauf kann man mit Angst reagieren, man muss aber nicht. Das fällt mir schon auf, wenn ich die letzten Jahre beobachte. Ich denke mir, man könnte auch ein bisschen zuversichtlicher in die Zukunft blicken, weil Änderungen ja meist auch Chancen bieten. Aber sei es drum, Fakt ist einfach, überwiegend reagieren wir Deutschen, sage ich mal, zumindest jetzt hier in unserer Umgebung, die Menschen mit Angst. Und Angst ist ansteckend, wie andere Emotionen auch, so wie Freude. Und Achtsamkeit ist auch Angst ansteckend. Das heißt, es ist eben, so wie es in Corona-Zeiten schwierig war, nicht Corona zu kriegen, um es mal so zu sagen, ist es heute schwierig, durch die Welt zu gehen, ohne Angst zu haben. Ja. Aber niemand braucht sich dafür schämen. Angst ist eine völlig natürliche Reaktion. Alle Menschen haben zumindest manchmal Angst. Aber auch die anderen Säugetiere haben Angst und viele andere Tierarten haben Angst. Es ist eine völlig natürliche Reaktion auf gewisse Situationen. Und die Angst macht sehr viel mit unserem Körper. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Die Angst ist eine der kräftigsten, mächtigsten Emotionen, die wir haben. Sie verändert über Hormone oder sonstige Beeinflussung, sie verändert den ganzen Körper. Durchblutung, Verdauung, Immunsystem und weiß der Geier was. Also es heißt, Angst ist wirklich ein schwerwiegender Eingriff in unseren Körper. Wenn die Angst da ist, verändert sich unglaublich viel. Nun, die Angst hat einen Sinn. Die Angst optimiert den Körper für die drei typischen Reaktionen, die eben Säugetiere und wahrscheinlich auch andere Tiere haben in extremen Situationen. Und die eine Möglichkeit ist eben der Kampf, der körperliche Kampf mit Schlagen und Treten, also wirklich den Körper einsetzen. Die zweite Reaktion ist Flucht, so schnell laufen, wie es geht. Die dritte ist auch ganz interessant, ist nämlich sich totstellen. Ich habe mal gesehen, wie eine Maus sich so das Leben gerettet hat. Ich sitze auf der Terrasse. Meine Katze kommt, hat eine Maus im Mund. Denkt man, oh, die arme Maus, ne? Lässt sie fallen. Sie rührt sich nicht. Ich denke, oh Gott, ist die tot. Naja, gut. Er nimmt sie, schmeißt sie woanders hin. Das ist ein Kater, die Katze. Schmeißt sie woanders hin, rührt sich wieder nicht. Naja, dann verliert er die Lust an der Maus. Ich denke mir, na gut, jetzt kommt er, will er gestreichelt werden oder was? Auf einmal rennt die Maus mit einem affenartigen Zahn weg und hat sich ihr Leben gerettet durch Totstellen in Kombination mit Rennen. Ja? Okay, also das sind so ganz archaische Muster, die wir alle in uns haben und die uns das Leben retten können. Und die Angst optimiert den ganzen Körper, dass wir da besonders gut sind. Ja? Auf diesem Gebiet besonders gut sind. Und wir können uns vorstellen, dass das Optimieren für einen Zweck natürlich für die anderen Dinge keine Optimierung sind. Ja? Ja, das ist klar. Der Körper wird optimiert für diese maximale Schnelligkeit, Kraft, Schmerzen aushalten, und reduziert dafür Verdauung, Immunsystem und so weiter und so fort. Ja, okay. Also es ist völlig natürlich, Angst zu haben, und Angst hat auch einen Sinn. Nur das Problem ist, dass in 99% aller Fälle, in denen wir Angst empfinden, die Angst, ich würde mal sagen, nicht angemessen ist. Angemessen in dem Sinn, dass sie uns nicht hilft. Ich habe noch nie mein Leben oder auch nur meine Gesundheit retten müssen durch physischen Kampf. Also schlagen, treten. Nie. Auch nie durch Weglaufen. Und nie durch Totstellen. Das ist mir noch nie passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber auch wenn es einmal passiert ist, ändert es ja nichts dran, dass in 99% der Fälle, in denen wir Angst empfinden, die Angst nicht angemessen ist, in dem Sinne, dass sie uns weiterbringt, dass sie uns hilft. Sie hilft uns nicht, Frieden zu schaffen in der Ukraine. Sie hilft uns nicht, besser mit der Corona-Krise umzugehen. Und sie hilft uns nicht, besser mit dem Klimawandel umzugehen. Das sind alles Dinge, die auf der rationalen Ebene gehen. In der Corona-Krise mussten wir uns viel mit Hygiene beschäftigen, wie Viren weitergegeben werden, wie die überleben oder wie sie sterben und was wir machen können, ne, damit wir sie nicht kriegen. Ja? Ja, es war intellektuell herausfordernd. Wir haben viel gelernt, denke ich, viele von uns über eben Hygiene und über Viren, was uns vorher nicht so interessiert hat. Gut, beim Krieg ist es ganz klar und bei dem Klimawandel genauso. Es ist ein hochkompliziertes Thema, wo wir alle was machen können, aber sicherlich auch nachdenken müssen, aber ganz sicherlich nicht kämpfen, weglaufen oder totstellen. Okay, das wollte ich mal herausarbeiten. Also, weil es immer so auch die Diskussion gibt, ja, der Buddhismus meint, manche Emotionen wären negativ und manche sind positiv. Wir müssen nicht die Wörter negativ und positiv bemühen. In der Tat führen sie in der Stelle zu Verwirrung. Ich bevorzuge das Wort angemessen. Die Angst ist nicht angemessen. Also in Bezug auf den Klimawandel, Angst zu empfinden, ist nicht angemessen, weil sie uns nicht weiterhilft. Tatsächlich macht sie es schwieriger. Weil, ich habe ja erklärt jetzt schon mehrfach, wofür die Angst gut ist, und eine Nebenwirkung ist, dass sie einfach das Aggressionspotenzial erhöht. Oder ich würde mal sagen, eine Stufe härter, die Aggressivität erhöht. Ich meine, wir sollen ja mit Armen und Beinen kämpfen um unser Überleben. Und was führt es in der Praxis? Ja, wir sind einfach unduldsamer, wir sind aggressiver und streiten mit unseren Mitmenschen über belanglose Themen. Also die Aggressivität nimmt zu mit allen ihren Folgen. Ist zum Beispiel eine der negativen Nebenwirkungen der Angst. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Angst in uns erkennen. Und dass wir lernen, geschickt damit umzugehen. Ja, vielleicht noch ein Hinweis zum vorigen. Den Gedanken habe ich übersehen. Wenn man viel Angst hat, auch wenn sie nicht so stark ist, nennt man das Stress. Und das macht auch krank. Stress ist eine, nicht diese ganz starke Angst, aber es ist eine kleine Angst, ne? Dass man mit der Arbeit nicht fertig wird, dass man Ärger kriegt mit dem Chef, dass man Ärger kriegt mit dem und dem und so, ja. Es ist nicht die ganz große Angst, es ist eine kleinere Angst, aber auch sie auf Dauer, wenn wir sie oft haben, macht krank. Und das nennen wir dann Stress. So, ja, und dieser Stress und diese Angst hat also viele negative Nebenwirkungen wie Aggressivität. Es hindert uns aber auch, es raubt uns unsere Ausgeglichenheit, es hindert uns, unsere besten Eigenschaften wie Liebe und Mitgefühl hervorzubringen. Die leiden dann. Dafür ist keine Zeit, ja. Das ist auch wieder die Logik der Angst. Da geht's um Kampf, draufhauen, ja, rennen. Da können wir nicht schauen, ob wir was kaputt machen dabei. Ja? So, also gut drum kümmern. Gut. Und der erste Schritt beim gut kümmern um die Angst ist, wir müssen sie erkennen. Und das ist leichter gesagt als getan. Die Angst ist oft unterschwellig und versteckt sich gerne. Wir kriegen sie gar nicht mit. Und doch ist sie da. Und was uns da hilft, sind zwei Dinge. Das eine ist Achtsamkeit, wenn wir uns gut geübt haben, immer wieder in uns reinzuspüren, wenn wir immer wieder den Körper spüren, den Atem spüren, dann merken wir auch die Veränderungen, die die Angst in uns auslöst. Und wir können es direkt merken im Körper, wir können es aber auch indirekt ahnen, dass wir Angst haben, eben wenn wir unduldsam werden, wenn wir aggressiv werden, wenn wir nicht schlafen können und so weiter. Wenn solche, ich sag mal, komischen Effekte einfach so auftreten, die nicht erklärbar sind, dann ist es einfach so, ich würde mal sagen, eine Alarmglocke, genauer hinzuschauen, sich Zeit zu nehmen, in sich reinzuspüren, was ist eigentlich mit mir los? Warum bin ich so? Warum war ich jetzt so garstig zur Nachbarin, die ja nur das und das wollte? Warum eigentlich? So bin ich doch gar nicht. Und so will ich gar nicht sein. Warum eigentlich? Und wenn wir uns Zeit nehmen, die Stille gehen, den Atem spüren, ja, dann werden Dinge klarer. Dann erinnern wir uns, was wir gerade wieder gehört haben, gelesen haben. Die Angst wird ja geschürt, oft durch Artikel, durch Zeitungsartikel, durch Neuigkeiten, ja, die neue Prognosen, was auf uns zukommt. Und das kann Angst auslösen. Und da geht es darum, das zu erkennen. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir sehen, ja doch, das hat bei mir Angst ausgelöst, es ist jetzt wieder diese Angst da, dann ist der nächste Schritt, das eben anzunehmen. Es ist, unser Lehrer hat immer wieder darauf hingewiesen, dass ganz entscheidend ist, dass wir die Angst nicht bekämpfen können. Wir sollen das bitte nicht probieren. Wir sind ja auch die Angst. Es ist ja wir. Wir können, es geht nicht. Es gibt keine Chance. Es macht keinen Sinn. Wir können nicht drum kämpfen. Er vergleicht immer das sich kümmern um so Emotionen wie eben Angst oder auch Ärger und Wut. Bei solchen Emotionen vergleicht er immer mit einem schreienden Kind. Und der Mutter, die sich drum kümmert. Wir können auch sagen, dem Opa, der sich drum kümmert, weil ich bin ja Opa, Praktizierender, ich habe zweimal die Woche meine Enkeltochter da, drum kann ich diese Erfahrungen alle auffrischen, 25 oder 30 Jahre danach. Ja, kann die auffrischen. Und ja, was, wenn ein Kind schreit, jetzt egal warum, hat sich wehgetan, ist ärgerlich, will irgendwas, ganz egal. Also anschreien hilft gar nicht. Na, dann schreit es noch mehr. Es hilft einfach gar nicht. Überhaupt nicht. Macht alles nur noch schlimmer. Und das ist sozusagen genau das, was jetzt auf der Ebene im Umgang mit der Angst ist, das Angstbekämpfen. Zu sagen, ich will nicht ängstlich sein, es darf nicht sein, es ist sinnlos, es geht nicht. Ne? Was wir machen können, ist nur, eben das Kind liebevoll beruhigen. durch freundliche, tröstende Worte liebevoll beruhigen. Das ist der Weg, den eben die Erwachsenen haben, wenn sie sich um ein schreiendes Kind kümmern. Und dieser Kontakt, den wir da aufnehmen mit dem schreienden Kind, da vermitteln wir, was wir damit tun eigentlich, ist, wir stellen eine Verbindung her, in der Zuversicht, Stabilität und auch Lebensfreude von uns zu dem Kind fließt. Und das gibt dem Kind eben Stabilität, Zuversicht und Freude. Es kommt wieder raus aus der Vorstellung, dass die Welt zusammenbricht, weil es ein Gutier nicht bekommt, ja, oder so, oder weil es sich wehgetan hat. Es kommt da wieder raus aus dieser Vorstellung und genießt eben diese Zuversicht und die Stabilität und geht wieder raus und spielt halt wieder was anderes, macht wieder was Neues. Und genau das ist das Modell, das ist das Bild, was unser Lehrer so gern verwendet, wie wir mit unserer Angst umgehen. Wir müssen unsere Angst Ruhe und Stabilität, wir müssen dieser Angst Ruhe und Stabilität geben oder uns Ruhe und Stabilität geben. Und wie machen wir das? Ja, genau so, wie wir das immer üben in der Meditation. Wir setzen uns einfach hin, atmen ein, atmen aus. Der Atem ist dann nicht so ruhig und so tief und so gleichmäßig wie normal. Aber macht nichts. Wir atmen einfach und spüren den Atem und spüren das bisschen Ruhe, was reinkommt. Und wir spüren das bisschen Stabilität, was entsteht. Genießen das. Ja, und machen das immer weiter. Bringen unsere Gedanken eben weg vom Problem, ja, zum Körper, zum Atem. Und gewinnen eben Ruhe und Stabilität und die Angst ebbt wieder ab. Sie verschwindet langsam. Das ist ihre Natur. Sie kommt hoch und sie verschwindet langsam. Das macht sie von alleine. Und wenn die Angst lange anhält, dann liegt es daran, dass wir immer wieder neue Gedanken nachschieben, die die Angst nähren. Also wir hören irgendetwas über den Anstieg der Meeresspiegel, meinetwegen. Ja? Oder über Dürrekatastrophen, irgendetwas. Ja? Und natürlich können wir da 100 ängstliche Gedanken nachschieben und uns ausmalen, wie schlimm das wird. Und was das für mich persönlich bedeutet und für meine Kinder bedeutet und so weiter. Und damit nähern wir die Angst. Das ist das Falsche. Damit nähern wir die Angst. Wir müssen einfach zurückkommen, den Augenblick, spüren den Körper, spüren die Sitzhaltung, spüren den Atem, spüren in dem Fall jetzt die Sonne, die warme Luft, jetzt wird es ein bisschen frischer, ist dann noch warm, aber angenehmer jetzt. Ne? Genießen einfach diesen Augenblick, zwar mit der Angst, aber wir sehen doch, dass viele positive Dinge da sind. Und lernen so eben mit der Angst, den Augenblick zu genießen. Und das ist genau das, was letztlich dazu führt, dass die Angst abebbt und verschwindet. Der nächste Punkt ist natürlich, wir machen uns Gedanken, was können wir tun, damit es nicht immer wieder passiert, nicht immer wieder von Neuem. Und da hilft schon, und da brauchen wir schon auch Reflexion. Also ich denke, es ist hilfreich, da auch intellektuell sich mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen und schon auch, natürlich ist die Frage, was wir dagegen tun können, ist klar, das ist der eine Punkt. Aber jetzt bei dem Thema Angst ist es schon auch, wir dürfen uns nicht einfach so mitreißen lassen. Es ist halt so eine Stimmung im Land, man meint, man muss Angst machen, damit die Leute was tun. Ja? Und deswegen werden dauernd Horrorszenarien heraufbeschworen. Ich bin zwar schon dafür, dass wir was tun, ja? Aber das mit den Horrorszenarien raufbeschwören führt halt eben auch zu vielen, vielen Problemen. Und das eine ist heute unser Thema, nämlich Angst. Angst, die lähmen die Angst, die uns krank macht. Ja? Und wichtig ist, dass wir jetzt einfach auch uns intellektuell mit der Sache beschäftigen und überlegen, ja, so sicher ist es ja gar nicht, dass es so schlimm kommt. Und wir haben so viele Jahre und wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir so viel bewegen. Also ich persönlich bin absolut überzeugt, dass das nicht das Ende der Menschheit ist. Absolut überzeugt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht die Menschheit schafft das sicherlich damit umzugehen. Ganz sicher. Ich will nicht sagen, dass es leicht wird. Die Unsicherheit ist riesig, ja, es ist ganz klar. Natürlich kann es leicht werden, es kann sehr schwierig werden, aber die Horrorszenarien sind übertrieben. Wir werden auch damit klarkommen. Bin ich ganz sicher. Und selbst wenn wir wüssten, dass die Menschheit in 50 Jahren untergeht, stellt euch mal vor, wir wüssten das. Was würden wir eigentlich dann machen? Was würden wir eigentlich dann machen? Eigentlich das Gleiche wie bisher, oder? Uns gut kümmern um unsere Emotionen, dass wir wenig Angst empfinden, wenig Ärger, wenig Wut, viel Lebensfreude, Liebe zu den anderen Menschen, Mitgefühl, Gleichmut und so die Tage verbringen, die uns noch gegeben sind. So oder so. Es gibt nichts Besseres zu tun. Ja? Also wir können also sozusagen auch mit intellektuellen Gedanken uns helfen. Es ist allerdings nicht hilfreich zu sagen, es wird schon alles gut werden, weil das ist ein Schritt zu weit. Es wird nicht immer alles gut. Ja? Meistens wird es gut, aber nicht immer. Ja? Und am Schluss sterben wir ja doch. Ne? Klimawandel hin oder her. Ne? Also tödlich endet es sowieso das Leben. Es wird nicht immer alles gut. Aber es gibt einen anderen Trost, den ich mir gerne sage. Ich werde schon irgendwie damit klarkommen. Den möchte ich euch ans Herzen legen. Ich werde schon irgendwie damit klarkommen. Das heißt nicht einmal, dass es gut wird. Aber es wird schon gehen. Und es reicht, die Angst zu beruhigen. Ich werde schon damit klarkommen. Es wird schon irgendwie gehen. Und wir üben, um unsere Fähigkeit dafür zu erhöhen. Wir üben, uns gut umzugehen mit den ganzen schwierigen Emotionen, uns zu stabilisieren in unserem Körper. Wir üben, um Lebensfreude zu empfinden. Wir üben all die Dinge, die uns helfen, die uns gut tun, ganz regelmäßig. Ich habe jetzt hier noch einen Gedanken. Ja, genau. Ich war vorhin beim Thema, dass die Angst nicht so leicht zu erkennen ist und dass wir sie manchmal erkennen an, ich möchte das mal nennen, unbewusste Verdrängungsmechanismen. Es gibt in uns ganz tief angelegt, im Unbewussten schon, gibt es Mechanismen, wie wir auf Angst mit Verdrängung reagieren. Ich habe die Aggression genannt, wobei das nicht wirklich eine Verdrängung ist, aber es ist eine unbewusste Reaktion auf die Angst. Aber ein ganz wichtiger andere ist auch, wir wollen die Angst unbewusst verdrängen, indem wir uns in den Konsum flüchten. Essen, trinken, Sachen kaufen, uns überfluten mit Videos, Musik. Und so Sachen. Ja, das ist ein unbewusster Verdrängungsmechanismus, den wir auch alle haben und schon angewendet haben, das uns hilft, die Angst nicht zu spüren. Ja, weil wenn dann wir so wilde Filme sehen, wo ganz schrecklich viel passiert, ja, dann leben wir ja in einer unglaublich bewegten, aufregenden, spannend, sagen wir ja, ne, das ist so ein Film, spannenden Welt. Und dann tritt so diese Zukunftsangst mit dem Klimawandel zurück. Ja? Wir sind ganz in diesem Film drinnen. Geht natürlich auch mit Essen und mit Trinken und mit Alkohol und mit Kauf. Ne? Und das sind unbewusste Verdrängungsmechanismen. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass es die gibt, damit wir eben leichter eine Chance haben zu erkennen, falls wir in diesen Weg gehen, um zu sagen, oh, warum eigentlich bin ich auf einmal so? Warum will ich das jetzt gerade? Ja? Was ist da los mit mir? Was bringt mich dazu? Wollte ich das? Eigentlich wollte ich es nicht. Das ist eigentlich nicht Teil meiner Praxis. Ja? Und dann tiefer schauen, eben in mich hineinspüren. Was hat mich dazu gebracht? Wann ist dieser Wunsch aufgetreten? Was war zu dieser Zeit? Und dann kommen wieder die Zusammenhänge mit den angstauslösenden Themen. Also das ist so diese Idee, die Angst zu finden durch, ich sag mal, komische Reaktionen. Ja, und die Zuversicht in sich nähren. Ich werde schon damit klarkommen. Das ist mein Lieblingssatz. Ne? Das möchte ich euch ans Herz legen. Ja, und ich denke, das ist eine Übung, die wir immer wieder machen können, weil die Angst entsteht immer wieder neu, wird immer wieder geschürt und kommt hoch und entsteht. Aber wenn wir dann eine gewisse Übung haben, dann werden wir sie schnell erkennen und auch schnell wieder loswerden. Das ist eine Übungssache auch. Ja, das ist ganz klar, das geht nicht das erste Mal so leicht, aber je mehr wir es üben, desto besser können wir es. Ja, ich habe noch eine andere Frage von euch bekommen und das war die nach dem Sinn des Lebens. Ja, das ist so eine typisch westliche Frage. Sie passt zu uns, klar. Ne? Sie ist nicht überraschend. Hat sich, na gut, jeder schon gestellt, ist vielleicht übertrieben, aber habe ich mir auch schon gestellt. Klar, ist spannend, ist schwierig. Es gibt aber keine Antwort vom Buddha darauf. Buddha ist viele Dinge gefragt worden in seinem Leben. Viele, viele Dinge und so viele Antworten sind bekannt, aber das nicht. Ja, die Inder waren damals anders. Ja. Ich möchte jetzt nicht erklären, wieso die Inder das sich nicht fragen, sondern mal ganz im Westlichen bleiben. Ich meine, hinter der Frage nach dem Sinn des Lebens steckt schon in gewissem Umfang unser Individualismus. Diese Vorstellung, dass ich so ein ganz besonderes Individuum bin. Und wenn so ein besonderes Individuum in die Welt kommt, dann muss es auch eine besondere Aufgabe haben. Also, der Buddha hat in seinem ganzen Leben sich nie an Spekulationen beteiligt über Dinge, die man sozusagen nicht wissenschaftlich erforschen kann. Das wollte er nicht. Und ich finde das toll. Das fasziniert mich. Ich selber bin wissenschaftlich erzogen, aufgewachsen. Ich habe studiert, technisches Studium gemacht. Und ich finde es ganz toll, dass der Buddha damals immer auch in die Leute so kam mit, ob die Welt unendlich groß ist, ob sie schon unendlich lange gibt und was passiert, wenn man gestorben ist und so. Ne? Der Buddha hat immer gesagt, nee, Leute, also. Und er hat es immer auf den Punkt gebracht, es ist nicht wichtig. Gut, will ich bei der Frage jetzt nicht sagen, da hilft uns das nicht weiter. Aber ich finde es toll, der Buddha, dass er sich nie auf Spekulationen eingelassen hat. Und wenn wir jetzt mal den Sinn des Lebens ganz von der spekulativen Ebene ganz runterkommen auf das, was wir beobachten können in der Welt, sozusagen biologisch, ja, einfach den Menschen anschauen als Lebewesen, so wie die Katzen, Hunde und die Kühe und die Pferde. Also, dann fällt mir ein der Satz, Leben will einfach leben. Punkt. Unser Lehrer Tai stellt dann gerne die Gegenfrage und sagt dann, was muss eine Blume machen? Eine Blume muss einfach eine Blume sein. Was muss der Baum machen? Ein Baum sein. Okay, also wir Menschen müssen einfach Menschen sein. Das ist sozusagen auf der unteren Ebene, auf der biologischen Ebene, würde ich mal sagen, es ist so einfach. Wir sind ein Teil dieses Lebens auf dieser Erde und wir sollen einfach leben. Punkt. Die Erde hat sich Menschen gewünscht und hat Menschen bekommen. Jetzt sind wir halt da. Aber das Besondere am Menschen ist, dass er auf sehr verschiedene Weise leben kann. Wir sehen es ja, die unglaubliche Bandbreite in unserer Gesellschaft, was man mit seinem Leben anfangen kann. Und dann kommt, also bleibt sozusagen die unbeantwortete Teil der Frage. Oder ich würde es mal so sagen, das Leben hat keinen vorgegebenen Sinn für uns, außer dass wir leben sollen. Aber wir können dem Leben einen Sinn geben. Beziehungsweise wir müssen uns der Frage stellen, was will ich jetzt mit diesem Leben anfangen? Das ist richtig, ja. Die Frage steht tatsächlich im Raum und ist irgendwo zu beantworten. Was will ich mit dem Leben machen? Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele, wir sehen es ja so, können uns ausrichten nach diesem. Ne? Die meisten von uns richten uns nach dem Lehrer aus, unserem Thich Nhat Hanh. Ja, wie will ich mich ausrichten? Was will ich mit meinem Leben machen? Ja, das ist eine gute Frage. Und da glaube ich, da gibt es vielleicht noch einen Aspekt, den ich auch noch in den Raum stellen möchte. Der Buddha hat großen Wert darauf gelegt, auf die Feststellung, dass alles, also dass wir uns unserer Vergänglichkeit bewusst sein sollen, sein müssen. Er hat uns die fünf Gewissheiten gelehrt. Und die gehen folgendermaßen: Es ist der natürliche Verlauf, dass ich alt werde. Ich kann dem Altern nicht entgehen. Es ist der natürliche Verlauf, dass ich erkranken werde. Ich kann dem Krankwerden nicht entgehen. Es ist der natürliche Verlauf, dass ich sterben werde. Ich kann dem Sterben nicht entgehen. Es ist der natürliche Verlauf, dass alles, woran ich hänge und alle, die mir lieb sind, sich verändern. Es gibt keinen Weg, dem Getrenntwerden von ihnen zu entgehen. Meine Handlungen von Körper, Rede und Geist sind das Einzige, was mir gehört. Ich kann den Konsequenzen meiner Handlungen nicht entgehen. Und worauf ich jetzt hinaus will, für diese Frage nach dem Sinn des Lebens ist eben das, wenn wir unserem Leben Sinn geben wollen, müssen wir sehen, dass alles, was wir mit Blick auf uns selber tun, mit uns vergehen wird, also vergänglich ist. Alles, was wir den anderen tun, oder fast hätte ich gesagt antun, ja, was wir tun, nach außen geben, all das lebt weiter. Und es stirbt auch nicht wirklich in dem Augenblick, wenn die andere Person stirbt. Weil wenn ich einer Person helfe und sie dadurch zufriedener wird, dann profitiert ja wieder ihr Umfeld. Ja, das geht ja weiter, das zieht ja Kreise, ja? Ein Mensch ist unglücklich, schüttet sein Herz aus. Findet wieder zuversichtlich das Gespräch mit uns. Geht zuversichtlich nach Hause. Ja, dann ist es ja positiv für die anderen, die zu Hause sind. Partner, Kinder, Eltern. Ja, also alles, was wir nach außen geben, zieht so seine Kreise. Das ist so wie das Licht von der Sonne. Das geht halt weit, weit weg. Und das ist das, was uns wirklich gehört und was uns überdauert. Ja, und wenn wir den Buddha weiterfragen, ja gut, und welche Handlungen von Körper, Rede und Geist soll ich machen? Naja, klar, solche, die das Leid mindern. Ganz klar. Solche, die eben anderen weiterhelfen, das Gute in der Welt fördern. Und auch da gibt es noch unendlich viele Möglichkeiten. Unser Lehrer hat sich ganz dem Thema Frieden verschrieben. Es war ganz interessant im Retreat mit Thay Phaban, dass er das erzählt hat. Er hat schon als Novize ein Gelöbnis abgelegt und in den Tempel an eine Säule geschrieben, dass er eben sein Leben widmet dem Frieden in der Welt. Als ganz junger Mann. Ja, toll. Eine Möglichkeit. Und es gibt so viele andere. Ja, und es muss gar nichts Ungewöhnliches sein. Weil wenn wir uns gut um unsere Eltern und um unsere Partner und Kinder kümmern und Enkelkinder, dann haben wir schon ganz schön viel getan. Ja, also das ist das, deswegen so ein bisschen, da müssen wir ein bisschen rauskommen aus dem Sinn des Lebens, das als so großes Ding zu sehen. Ja, diese ganz naheliegenden Dinge sind so wertvoll und tragen so viel bei, dass wir eine bessere Welt haben. Und natürlich können wir nicht die ganze Welt ändern, ne? Den Schuh dürfen wir uns auch nicht anziehen, ne? Oder dieses Gewicht auf die Schultern legen, das wird uns zermalmen. Ja? Also die ganze. Aber wir wollen eben etwas Gutes in die Welt bringen, was immer das auch ist. Liebe, Mitgefühl, Freude, Gleichmut, Frieden. Es gibt so viel, was wir tun können. Und da halt, die Idee ist halt eben beim Handeln in der Welt, bei dem, was man tut, bei dem, was man denkt, immer daran denken, wie will ich das jetzt machen? Was für Wirkungen hat es? Und sich ausrichten eben auf die positive Änderungen in der Umgebung, in der Umgebung. Und nicht nur den Menschen gegenüber, das wäre zu eng gesehen, natürlich auch können wir Gutes tun für die Tiere, für die Pflanzen und für die Erde. Ganz klar. Das ist nicht weniger wertvoll. Das ist ja auch eine schöne Seite des Buddhismus, dass der Buddha schon zu Lebzeiten diese extreme Unterscheidung, die wir hier haben aus der Bibel einfach, dass der Mensch so extra ist, ja, über den Tieren steht. Ne? Also der Mensch, die Krone der Schöpfung, der Mensch, der in Bezug zu Gott steht und die Tiere, die ja nur für ihn da sind. Da sind wir ein bisschen extrem hier im Westen. Und der Buddha hat das ja nie so gesehen. Er hat gesehen, dass Tiere genauso leiden können wie wir. Dass Tiere, also vor allem die Säugetiere, vom Emotionalen im Prinzip genauso funktionieren wie wir. Und wer Haustiere hat, weiß das. Es ist so. Die funktionieren auf dieser Ebene genauso. Die können halt nicht so viel denken. Ja? Aber emotional genauso. Und Pflanzen können auch leiden. Und natürlich sehen wir gerade in der heutigen Zeit, dass wir auch ein bisschen mehr über die Erde nachdenken müssen, wie wir der Erde helfen können. Also es gibt so viele gute Dinge auf der Welt zu tun. Jo, ich wünsche euch viel Freude dabei. Vielen Dank fürs Zuhören.